Der Buschberghof liegt etwa 40 Kilometer östlich von Hamburg, ist ein biologisch-dynamischer Betrieb von etwa 86 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Wir haben das ja im Film gesehen, wie das praktisch auf dem Buschberghof vor sich geht. Ich möchte das mal in einen etwas größeren Zusammenhang stellen, dass es auch hier Verknüpfung zu dem Kongress hat. Wenn wir über Wirtschaft sprechen, dann haben wir drei Wirtschaftsfaktoren. Das ist der Boden, das ist die Arbeit und das ist das Kapital. Und unsere neoliberalen Freunde, die versuchen, alle drei Wirtschaftsfaktoren als Ware verfügbar zu machen. Und dazu kann ich nur sagen, wir können auch anders. Und wir haben 1968 begonnen, diesen Wirtschaftsfaktor als Ware zu neutralisieren, indem der Buschberghof von seinem ursprünglichen Eigentümer in eine gemeinnützige Gesellschaft geschenkt wurde und somit aus dem Warenstrom herausgenommen worden ist. Und der Buschberghof ist also heute im Besitz einer gemeinnützigen Gesellschaft. Die Gesellschaft besitzt den Boden, die besitzt die Gebäude, die besitzt die Maschinen und stellt das interessierten Landwirten zur Verfügung. Der nächste Schritt, der dann notwendig wurde, das war der mit der Arbeit, oder der hat sich automatisch daraus ergeben, nämlich auf diesem freien Boden können nun gleichberechtigte Landwirte auf Augenhöhe miteinander wirtschaften. Wir haben also nicht mehr lohnabhängige Verhältnisse dort, sondern das sind alles selbstständige Landwirte, die selbst entscheiden, was sie tun und was sie lassen können. Also das, was früher Herr und Knecht war, das gibt es da nicht mehr. Und der dritte Punkt, das ist das Kapital. Dazu brauchten wir mehrere Schritte. Der erste Schritt war, wenn jetzt ein Bauer auf diesem freien Land arbeitet und vielleicht einen Kredit bei einer Bank braucht, dann fragt die Bank, was hast du denn als Sicherheit zu geben? Und dann sagt der Bauer, ich habe nichts, denn Gebäude und Land und Maschinen gehören der gemeinnützigen Gesellschaft. Dann sagt die Bank, okay, dann kriegst du auch keinen Kredit. Und um dieses Dilemma aufzulösen, mussten dann Leute gefunden werden, die gegenüber der Bank eine Bürgschaft abgeben. Und das war im Grunde, das war 1968, das war der erste Schritt hin zu dem, was wir heute Community Supported Agriculture oder AMAP oder solidarische Landwirtschaft nennen. Das heißt, es gab Leute, die aus ideellen Gründen eine Bürgschaft geleistet haben gegenüber einer Bank, und wenn ein Kredit notwendig war, dann sind sie da eingesprungen. Das ist einmal in der Geschichte passiert und dann nie wieder, weil gar kein Kredit notwendig war. 1988 da gab es einen Generationenwechsel auf dem Hof und man hat sich gefragt, die neuen Bauern, wie soll das denn in Zukunft weitergehen? Wollen wir uns, wie die übrige Wirtschaft das macht, wollen wir uns spezialisieren, wollen wir größer werden oder was wollen wir eigentlich machen? Und da gab es dann diese Idee von Community Supported Agriculture in den Vereinigten Staaten, und der Erfinder dieser Idee, Trauger Groh, der war vorher 20 Jahre auf dem Buschberghof, und dann haben wir das diskutiert, ein Jahr, anderthalb Jahre, und dann haben wir gesagt, wir versuchen das. Und wir haben dann begonnen, zunächst die halbe Hofkapazität umzustellen. Und als wir gemerkt haben, das funktioniert, da haben wir dann den gesamten Betrieb auf solidarische Landwirtschaft, AMAP, CSA, umgestellt. Wir waren der erste Betrieb in Europa, der das so gemacht hat. was mich so ein bisschen in den Filmen gestört hat, die kamen ja, also die Deutschen zumindest, die kamen ja vom Fernsehen, also vom NDR bzw. vom ZDF oder vom WDR. Und da geht es immer noch in diesem alten Denken, Kunden und Kaufen und Geld. Und wenn uns jemand fragt, was kostet das denn bei euch, dann sage ich immer, das kostet 360.000 Euro. Und einige sagen, ja, so viel habe ich nicht. Und dann sage ich nur, ja, so viel habe ich auch nicht. Wir müssen also eine gemeinsame Lösung finden. Und die finden wir, wenn wir die Kapazität des Hofes, also die 84 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, wenn wir uns überlegen, wie viele Menschen können wir davon satt machen. Und wir haben uns damals überlegt, 4 Menschen pro Hektar müssten wir satt kriegen. Und jetzt kann man ja natürlich, ist das gar kein Problem, das auszurechnen, wie viel denn 84 mal 4 sind. Ich weiß, das können Sie ganz schnell. Nun wohnen Gott sei Dank einige auf dem Hof, sodass etwa 300 Menschen übrig bleiben, die extern versorgt werden können, oder 90 Haushalte. Und jetzt dürfen Sie mal ausrechnen, wie viel 360.000 dividiert durch 300 sind oder dividiert durch 90 sind. Dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung, was das dann im Jahr pro Nase oder pro Haushalt kostet. Aber, also wenn Sie jetzt 360 durch 300, ich helfe Ihnen ja ein bisschen mit, dividieren, dann kommen Sie auf 1200 Euro im Jahr oder 100 Euro im Monat pro Nase. Oder wenn Sie 360.000 durch 90 dividieren, dann kommen Sie auf 4.000 Euro pro Haushalt im Jahr, beziehungsweise 4.000 durch 12 pro Monat. Das kann ich jetzt nicht so schnell rechnen. Aber da haben Sie ungefähr eine Idee. Ja, bitte.
Kurze Zwischenfrage, wie kommen Sie 360.000 Euro zustande?
Das sind die Kosten, die die Landwirte ermitteln, wenn Sie Ihre Buchführung abschließen und sagen, so viel haben wir letztes Jahr verbraucht und wir haben da und da Preissteigerung und so viel wird das nächstes Jahr kosten. Und natürlich sprechen wir über den Etat gemeinsam mit den Landwirten, wir Verbraucher. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die fragen, geht es denn nicht auch billiger? Und dann kommt so eine Situation auf, dass die Bauern sagen, ja natürlich, wir können Tiere zum Beispiel verkaufen, dann haben wir erstens Erlöse und zweitens sparen wir Schlachtkosten. Aber dann überlegt der Verbraucher und sagt, naja, also wenn jetzt Tiere weniger geschlachtet werden, dann ist Konsequenz, dass weniger Fleisch auf dem Teller sind. Und dann überlegen Sie sich das nochmal. Und wir machen das ja seit 23 Jahren und ich glaube, wir haben einmal den Etat auf diese Weise gekürzt. Jetzt sind wir in einer Situation, wo eigentlich, wenn jeder sein Gebot auf den Etat abgibt, dass wir auch sofort zur Etatdeckung kommen. Und wir haben keine festen Mitgliederbeiträge. Jeder legt selber fest, was er zu diesen 360.000 beitragen will. Und wir haben auch festgestellt in dieser Zeit, dass wir inzwischen produktiver geworden sind. Das mag damit zusammenhängen, dass die landwirtschaftliche Methode, die wir betreiben, das heißt, da gibt es keinen Erntezwang mehr. Es gibt nur den Anspruch des Hofes, die Menschen, die dort teilnehmen, nach ihren Bedürfnissen zu befriedigen. Das heißt, die Landwirtschaft wird frei von ökonomischen Zwängen und dadurch können die Bauern sich überlegen, ja, wie mache ich es denn richtig? Nicht, wie verdiene ich viel Geld, sondern wie ist Landwirtschaft richtig? Und dadurch kommen wir zu einer Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und kommen dann auch zu einer Erhöhung der Kapazität. Also wir sind jetzt nicht mehr bei 300 Menschen, wie das ursprünglich war, und 90 Familien. Wir sind jetzt bei 320 Menschen und 92 Haushalten etwa.
Ja, bitte. Wie viele Menschen leben denn auf dem Hof und beteiligen sich alle Menschen, die auf dem Hof leben, an dem Projekt dieser
Hofgemeinschaft? Ja, das ist ja ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 5 Betriebszweigen, Ackerbau, Viehhaltung, Gemüsebau, Milchverarbeitung und Brot. Und natürlich die Leute, die dort leben und arbeiten, die wären ja blöd, wenn sie zum Krämer gehen und einkaufen würden. Da gibt es ja viel schlechtere Sachen.
Nein, die arbeiten alle für das Projekt, aber die arbeiten nicht außerhalb.
Nein. Das ist also sozusagen ein Vollerwerbsbetrieb.
Das sind 5 Familien.
5 Haushalte. Ja. Mit Landwirten.
Ernähren heißt, dass ich davon leben kann, ohne Lebensmittel zukaufen zu müssen.
Also wir brauchen, ich mache ja auch mit, wir brauchen sowas wie Pfeffer und Salz und Essig und Öl und Senf und Klopapier. Ja, das ist gern bäuerliches Produkt. Also das muss man natürlich kaufen, aber die Lebensmittelgrundversorgung, die ist im Grunde komplett. Und wir haben eher das Problem, das, was wir vom Hof bekommen, auch tatsächlich zu vertilgen, weil die Menge so groß ist. Wo wir gerade beim Frage- und Antwortspiel sind.
Ja. Das heißt auch so was wie, und solche Produkte werden auch hergestellt?
Nein, Nudeln werden nicht hergestellt, aber wenn ich dann unbedingt Nudeln essen möchte, dann bekomme ich Mehl und Eier vom Hof und kann mir meine Nudeln selber machen. Oder wer hier aus dem Schwabenland kommt, der weiß, wie man Spätzle macht.
Ja? Die Lieferung, ist das über Abokiste oder ist es in den Hofladen?
Nein, wir haben, Sie müssen sich das mal vorstellen, Dienstag haben wir Verteilung. Und dann kommen 90 Haushalte auf den Hof. Das gibt ein Chaos, das geht nicht. Deshalb sind wir, ich will mal sagen, dezentral organisiert. Wir haben also diverse lokale Depots und dann kommt einer von dem Depot, fährt hin, holt für die anderen und stellt es am Depot ab und dort kommen sie dann zusammen und holen sie das ab. Das ist innerhalb von wenigen Stunden.
Und es ist hauptsächlich Leute von Bremen, von der
Stadt? Hamburg. Es ist also, der Hof liegt ja östlich von Hamburg. Und wir haben sozusagen als Mitgliederkreis den östlichen Stadtrand und auf dem Lande verteilt.
Aber ich möchte wissen, du sagst hauptsächlich städtische Leute oder ländliche Leute? Oder
wie? Es sind mehr Städter, ja. Es sind mehr Städter als Landmenschen. Oder das sind Städter, die aufs Land bezogen sind. Ja?
Ich denke mir, wenn man jetzt zum Beispiel Haferflocken, Butter, Sahne, Hirse, das ist ja irgendwo auch ein Rückschritt, dass man dann, da steckt ja sehr viel Handwerk und Industrie auch drin eigentlich in den Dingen, die man isst.
Ja.
Das könnte sicher nicht alles sterben von dem Hof.
Also
Entschuldigung.
Ja. Es wird ja so viel wie möglich verarbeitet dort. Das ist ja im Grunde auch die Krux der modernen Landwirtschaft. Man spezialisiert sich auf eine, vielleicht auf eine Frucht. Und wir haben die Verarbeitung, die Urproduktion, wenn man jetzt mal, ich will mal sagen, in Beraterdenke, landwirtschaftlicher Beraterdenke denkt. Die Urproduktion, die bringt nichts. Damit kann man kein Geld verdienen, aber mit der Verarbeitung. Und die haben wir jetzt zurück auf den Hof geholt und haben auch dort Arbeitsplätze auf diese Weise geschaffen. Das heißt, die Milchverarbeitung, die Getreideverarbeitung in der Mühle, in der Bäckerei, das ist ein Schritt dahin. Ja?
Wird auch was nach außen verkauft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 320 Menschen nichts woanders essen als Produkte von ihrem Hof. Also, ich denke, die essen auch noch in der Kantine oder so zum Teil oder sonst wo, oder kaufen eben noch was. Also müsste ja auch eigentlich der Hof noch einen Teil des Wasser produziert verkaufen.
Also wir haben ein klein bisschen Brotverkauf. Das hat aber seinen Grund. Das Getreide wächst an so langen Halmen und die Halme werden gebraucht für das Vieh. Und wir brauchen also viel Stroh und wir werfen die Körner, die da oben dran sind, nicht weg, sondern wir mahlen sie und backen sie. Nur das ist in der Menge so viel Brot, dass ein bisschen verkauft wird. Aber das ist auch alles, was nach außen weggeht. Ja?
Und also wird festgelegt, wie viel jeder Verbraucher oder Verbraucherin entnehmen kann? Oder ist es auch nach
Bedürfnis? Das heißt also, natürlich wird man skeptisch, wenn jetzt ein Einpersonenhaushalt 5 Brote in der Woche bestellt. Dann fragt man, hast du einen Elefant zu Hause? Aber das Gemüse, also die Gemüsemenge, die bekommen wir ja pro lokales Depot von dem Gärtner zugeteilt, weil der ungefähr weiß, was man so isst. Aber das ist trotzdem noch zu viel. Und wenn man neu ist, dann hat man die Tendenz, erstmal zu bunkern. Ja, also man legt sich lieber ein Brot in die Tiefkühltruhe. Und für den Fall, es könnte ja der Tag kommen, dass man mal brotlos ist. Aber wenn dann die Fleischlieferung kommt und man macht den Deckel auf und fragt, welcher Idiot hat das ganze Brot da reingepackt, dann wird man mit der Zeit vernünftig.